Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, und zwar aus Markus Evangelium, Kapitel 3, Verse 20 bis 22 und 31 bis 35 nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus ging nach Hause, und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Guten Morgen, ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns mitnehmen willst in deine Gedanken. Bitte sprich zu uns und benutze jetzt diesen Text, um uns das deutlich zu machen, was dir wichtig ist. Amen. Nachdem wir letzte Woche einen Gastprediger hier hatten, starten wir dann heute so richtig in diese neue Serie Kirche ist. Und ich weiß nicht, wie du diesen Satz weiter vervollständigen würdest. Was käme bei dir Kirche ist, ... Kirche ist eine lästige Pflicht. Kirche ist ein unnötiger Verwaltungsapparat. Kirche ist ein verlogener Haufen. Kirche ist eine große Bereicherung. Kirche ist eine mögliche Option. Wir wollen uns in den nächsten Wochen aber nicht nur damit beschäftigen, was ist Kirche für mich, sondern tatsächlich unsere eigene zweite Satzhälfte mal hinten anstellen und die überprüfen und dadurch in Frage stellen lassen, was Gott sagt, was er sich gedacht hat. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, benutzt Gott total unterschiedliche Bilder, um sie mit Kirche zu vergleichen, beziehungsweise Kirche mit unterschiedlichen Bildern zu vergleichen. Und diese Bilder ergänzen sich. Und ich habe das Gefühl, in der Unterschiedlichkeit der Bilder, die wir in der Bibel finden, hat Gott Rücksicht genommen auf die Unterschiedlichkeit unserer Persönlichkeiten. Da ist es eher für die Beziehungsorientierten, so wie heute, vergleicht er Kirche mit Familie. Dann ist es eher für die Sach- oder Technikorientierten, da vergleicht er Kirche mit einem Bauwerk oder einem Tempel. Dann für die Naturverbundenen vergleicht er Kirche mit der Rebe am Weinstock, mit dem Getreidefeld, mit einem Ölbaum. Für die Mediziner vergleicht er die Kirche mit einem Körper. Und es ist eigentlich egal, welches Bild hier benutzt wird. Es geht immer um die Frage nach der Identität, nach der Ergänzung, nach der gegenseitigen Hilfe, nach der gegenseitigen Unterstützung. Aber leider haben viele schlechte Erfahrungen in unserer Kirchengeschichte mit der Kirche als Institution dazu geführt, dass die eigentliche Idee von Kirche oft gar nicht mehr wirklich präsent ist. Und dass sich gegenüber der Kirche eine Distanz und eine Skepsis entwickelt hat und wir dazu in einer Gesellschaft leben, die sich immer weniger wirklich festlegen möchte. Im mittendrin Gründungskonzept haben wir vor etwas mehr als 6 Jahren beschrieben, was Kirche für uns bedeutet. Nämlich das, was Jesus und die Bibel darunter verstehen. Wir haben dort geschrieben, Menschen aus verschiedenen Kulturen, Hintergründen, Ländern und sozialen Schichten bilden eine Gemeinschaft, die zusammen Gott erlebt und sich gegenseitig ermutigt und ein echter Mehrwert für unsere Stadt ist. Ich möchte heute durch diese Predigt eine Frage mitlaufen lassen, die ganze Zeit, damit wir uns dieses Thema Kirche ist Familie oder Kirche ist nicht zu sehr auf Distanz halten können. Deswegen werde ich immer wieder an verschiedenen Stellen die Frage stellen, sind wir das? Bist du das? Kirche ist Familie. Und wie das bei Bildern und Vergleichen immer so ist, geht es einigen jetzt das Herz auf. Wir haben das bei Chris gemerkt. Familie, das ist es. Kirche muss sich unbedingt so anfühlen wie Familie. Dann ist es super. Und bei anderen zieht sich innerlich alles zusammen und die sitzen hier und denken, boah, wenn ich an meine Familie denke und Kirche jetzt auch noch so ist wie die, dann bleibt mir damit von der Pelle. Es hängt ganz viel mit unserer Persönlichkeit, mit unserer eigenen Erfahrung, mit unserer Herkunft zusammen. Potsdam ist Familienstadt. Mittendrin hat viele Familien. Familie ist wichtig. Potsdam hat aber auch 50% Singlehaushalte. Mehr Personenhaushalte ohne Kinder, mehr Personenhaushalte mit Kinder, mehr Personenhaushalte ohne Kinder, alleinerziehend, mit Kinder, alleinerziehend. Wir kommen auf einen Durchschnittshaushalt laut neuem statistischen Jahresbericht des Oberbürgermeisters von 1,86 Personen pro Haushalt in Potsdam. Das Stichwort Kirche ist Familie löst also völlig unterschiedliche Reaktionen aus. Das ganze Spektrum von Begeisterung bis hin zu Ablehnung, von positiver Erinnerung an die eigene Familie bis zu der schmerzhaften Erinnerung daran, ich hätte gerne Familie und habe nicht. Und das ist der Grund, warum wir in Gottes Wort gucken, um unsere eigene Situation, unsere eigene Erfahrung, unser eigenes Empfinden und Befinden gerade ein bisschen hinten anstellen und uns durch den Blick in Gottes Wort verändern zu lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause abgeht. Ich weiß, wie es bei uns zu Hause abgeht. Was würden wir sehen, wenn wir spontan bei dir zu Hause auftauchen würden? Wir tauchen hier mit diesem Bibeltext spontan im Leben von Jesus auf, in seiner Alltagssituation. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, eben als du diesen Bibeltext gehört hast. Obwohl es in einer ganz anderen Zeit ist, ungefähr 30 nach Christus, in einer ganz anderen Kultur, scheint dieser Moment hier, dieser Einblick ins Leben von Jesus so wichtig zu sein, dass nicht nur Markus in seiner Jesusbiografie, dem Markus-Evangelium, darüber berichtet hat, sondern auch Matthäus und Lukas diesen Moment für so wichtig erachten, dass sie ihn aufgeschrieben haben. Warum? Damit wir ihn heute lesen und darüber nachdenken. Wir sind erst in Kapitel 3 des Markus-Evangeliums, noch ziemlich am Anfang. Jesus ist noch nicht so sehr lange unterwegs. Aber er ist schon sehr bekannt. Es hat sich rumgesprochen, da wo er auftaucht, passieren besondere Dinge. Er ist ständig unterwegs. Er ist ständig von Menschen umgeben. Menschenmengen werden beschrieben, die ihm folgen, die was von ihm wollen. Und gerade hier, in dem Moment, in dem wir den Einblick bekommen, kommt er von einer Bergtour. Er war mit seinen Nachfolgern auf einem Berg und hat aus einer größeren Menge seiner Nachfolger 12 ausgesucht und sie zu Aposteln gemacht, zum engsten Kreis seiner Nachfolger. Und dann heißt es im Text, Jesus ging nach Hause, wahrscheinlich nach Kapernaum, von dieser Bergtour, und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfahren, es ist nicht ganz genau klar, was sie erfahren, also entweder, dass er nichts isst oder dass er zu Hause angekommen ist. Jedenfalls, als sie das erfahren, machen sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, weil sie davon überzeugt waren, dass er den Verstand verloren hat. Willkommen in der Familie von Jesus. Dann folgt ein Bericht, zwischen Jesus und den Schriftgelehrten, die wohl bei ihm zu Hause abgegangen ist und bei der diese religiösen Leiter der damaligen Zeit Jesus mit ihrer Überzeugung konfrontiert haben, du steckst doch mit dem Teufel unter einer Decke oder bist es vielleicht sogar selbst. Obwohl Jesus noch nicht lange unterwegs ist, ist hier bereits die Entscheidung gereift, der muss beseitigt werden. Der stört. Und in diesem Moment tauchen die Angehörigen von Jesus zu Hause auf und haben Redebedarf. Sie kommen aber aufgrund der vielen Leute nicht zu Jesus durch und lassen ihm ausrichten, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und dann stellt Jesus die alles entscheidende Frage, die wir uns dringend genauer anschauen müssen, um sie nicht misszuverstehen. Jesus sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Stellt euch das mal vor. Da kommt die engste Verwandtschaft und will mit Jesus reden. Und statt zu ihnen zu gehen oder zumindest zu sagen, er geht mal aus dem Weg, meine Familie kommt, die haben hier VIP-Karten, steht er auf, schaut die Anwesenden an, um ihnen etwas Wichtiges zu erklären. Und er sagt, meine Familie sind die, die den Willen Gottes tun. Und im Laufe der Zeit wird klar, er spricht hier von der Kirche, von Nachfolgern. Es gibt hier zwei Missverständnisse über Jesus. Das erste Missverständnis, Jesus hat den Verstand verloren. Der ist verrückt, der macht zu viel. Seine Work-Life-Balance ist nicht wirklich ausgewogen. Das ist die Meinung seiner Familie. Das zweite Missverständnis, Jesus ist besessen. Der steckt mit dem Teufel zusammen. Das ist ein Gotteslästerer, der ist krank. Das ist die Meinung der geistlichen Leiter. In beiden Fällen führt dieses Missverständnis zum gleichen Ergebnis, nämlich den kann oder muss man nicht ernst nehmen. Jesus muss hier Spott und Verurteilung sowohl von seinen Gegnern als auch von seiner eigenen Familie ertragen. Und er benutzt diese Situation, um allen Anwesenden nochmal etwas ganz Wichtiges in Erinnerung zu rufen. Mit mir ändert sich alles. Woher kommen diese Missverständnisse über Jesus? Blättert mal das Markus-Evangelium durch, nur bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Die ersten Worte, die uns von Jesus überliefert werden, heißen, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt. Er reißt Menschen aus ihren Familien und aus ihren Berufen und sagt, folgt mir nach. Er spricht ständig davon, dass mit ihm der Menschensohn gekommen ist, ein alttestamentlicher, theologischer Begriff, eine göttliche Person, den alle Juden kannten und den alle Juden erwarteten, aber doch nicht so. Kurze Zeit später sagt er, ich bin Herr über den Sabbat. Also ich sage, was man darf und was man nicht darf, was richtig und was falsch ist. Dann sagt er, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben, also festzulegen, was richtig und was falsch ist, zu korrigieren. Und damals wusste jeder in der jüdischen Gesellschaft, das kann nur Gott Sünden vergeben. Und damit wussten alle, hey, was der behauptet ist, ich bin Gott. Und daraufhin sagen die einen, du bist verrückt, du bist überarbeitet, iss mal wieder was. Und die anderen sagen, du bist krank, das ist Gotteslästerung, du bist vom Teufel. Das ist die Situation, in die wir hier einen Einblick bekommen. Und Jesus nutzt diesen Moment und sagt, an diesen Aussagen entscheidet sich, wer Freund und wer Feind ist, wer Familie und wer nicht Familie, wer zu mir gehört und wer nicht zu mir gehört. Und ich frage dich, wie reagierst du auf den Jesus, der behauptet, ich bin der Schöpfer, ich bin der Retter, ich bin der einzige Gott, du brauchst mich, ohne mich bist du verloren, ich bin schon immer da und werde ewig da sein und ich lege in meiner Übersicht und in meiner Perfektion fest, was richtig und was falsch ist. Wie reagierst du auf diesen Jesus mit diesem Anspruch? Ganz ehrlich. An diesem Anspruch hat sich nämlich nichts geändert. Nichts. Und wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir, dass die Reaktionen an Jesus und seinen Anspruch zu allen Zeiten sehr, sehr ähnlich waren. Und wir aufgeklärten Europäer, moderne Menschen, haben uns unseren eigenen Weg geschaffen, um uns nicht bei einem der beiden Extreme positionieren zu müssen. Also da ist Ablehnung, der ist verrückt auf der einen Seite und Anbetung, der Mann hat recht, auf der anderen Seite. Und in Europa haben wir versucht, folgenden Kompromiss zu machen. Lasst uns doch von Jesus als gutem Menschen reden, als Lehrer, als Vorbild für Liebe und Frieden und Gerechtigkeit. Das ist nicht ganz so extrem und kostet nicht ganz so viel. Und Jesus sagte: Moment, ich habe eine ganz genaue Definition davon, wer zu mir gehört und wer nicht. Wer meine Familie ist und wer nicht. Das sind nämlich die, die den Willen Gottes tun, also tatsächlich nach dem Handeln, was sie gehört haben, und nicht die, die großzügigerweise mich tolerieren oder okay finden. Vielleicht ist das neu, vielleicht ist das überraschend für euch, aber das ist genau das, was ich damit meine, wenn ich sage, mit mir ändert sich alles, sagt Jesus. Die Frage, sind wir das? Bist du das? Jesus stellt hier die gängige Definition von Familie in Frage. Aber was auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, als würde er das Konzept Familie abwerten, ist auf den zweiten Blick ganz anders. Er wertet eine neue Kategorie Familie, nämlich Gottes Familie, die Kirche, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Eine ewige Familie, die wertet er auf, ohne unsere Familien abzuwerten. Aber sie stehen jetzt in einem neuen Verhältnis zueinander. Und dieses Verhältnis entscheidet sich an Jesus. Und er definiert das. Aber um über Jesus nachzudenken und das zu beschreiben, wozu er gekommen ist, braucht es eine neu definierte, eine andere Kategorie Familie. Und das macht Jesus hier. Er nimmt etwas Bekanntes, etwas, was er selbst sich überlegt hat, Familie, und füllt es neu mit einem neuen Konzept. Und diese Familie, von der Jesus hier spricht, die formt sich nicht durch Gene und die entsteht nicht aufgrund des gleichen Nachnamens, sondern die besteht aus Frauen und Männern, aus Familien, aus Singles, aus Kindern und Erwachsenen, aus Verwitweten und Verliebten, aus Kleinen und Großen, aus Geschiedenen, frisch Verheirateten. Und die Grundlage dafür bildet Gott, der sich als Vater vorstellt. Ein Vater mit einem großen Herz, mit viel Liebe, mit einer großen Wohnung, mit viel Zeit, die Ewigkeit, und der sich vorstellt, als Vater, der Menschen aufgrund ihres Glaubens adoptiert, aussucht, auswählt und annimmt. Und der Zugang, der Schlüssel zu dieser Familie ist Jesus, der Sohn Gottes, der sagt, mit mir ändert sich alles für dich. Bei dieser Familie, bei Kirche geht es nicht um ein Verwandtschaftsverhältnis, sondern um Beziehungen mit Einfluss. Jesus sagt, wer zu meiner Familie gehört, bei dem wird sich die Einstellung zu seiner eigenen Familie verändern. Wer zu mir gehört, zu dieser Familie, der ist nie mehr alleine. Ob du alleine wohnst oder gerade irgendjemand ausgezogen ist, wer zu meiner Familie gehört, der kann sicher sein, er ist nie mehr alleine. Wer tut, was Gott sagt, bei dem wird das Auswirkungen, so definiert sich seine Familie, bei dem wird das Auswirkungen auf die eigene Familie haben. Wer tut, was Gott sagt, also zu seiner Familie gehört, bei dem wird das Auswirkungen auf die Einstellung zu Gottes Familie, zu Kirche, zu mittendrin und zu den anderen Familienmitgliedern haben. Und manche Überzeugungen von Jesus, und ich kann mir vorstellen, dass das in dem Moment tatsächlich so war, die bringen eine enorme Spannung für seine Nachfolger mit sich, weil er mit seinem Anspruch unsere Kultur, unsere Tradition, unsere Modelle und unsere Prioritäten in Frage stellt. Und wir fragen, darf er das? Er darf. Und obwohl es ihm bestimmt nicht leicht gefallen ist in dieser Situation, sagt Jesus hier, weil es so extrem wichtig ist, wer aufgrund seines Glaubens zu Gottes Familie gehört, bekommt dadurch eine engere, eine intensivere und vor allem auch eine längere, eine ewige Beziehung zu den anderen Kindern Gottes, die es so niemals in einer leiblichen Familie geben wird. Erkennt ihr die Dimension? Die, die zu Jesus gehören, haben durch Gott als Vater eine längere, intensivere Beziehung zueinander, als sie jemals zu einer leiblichen Familie möglich ist. Familie ist super, aber sie endet spätestens mit dem Tod. Gottes Familie überlebt den Tod. Und wenn Jesus davon spricht, dass sich diese Familie aus Menschen zusammensetzt, die Gottes Willen hören und tun, dann impliziert das, diese Familie lässt sich dafür begeistern und ist dafür da, dass sie wächst. Diese Familie ist einladend, indem sie stolz und dankbar von Gott, ihrem Papa, erzählt. Und von seiner Liebe. Und davon, dass er zwar streng, aber immer gerecht ist. Nie einen Fehler macht. Und wir ihm absolut vertrauen können. Gut, manche Familienmitglieder sind etwas komisch. Aber das ist nicht so wichtig, weil wir sind ja alle etwas komisch. Und irgendwie schafft es dieser Papa, Menschen zusammenzubringen, die normalerweise nie was zusammen machen würden. Und die tun Dinge zusammen, die sie alleine niemals machen würden. Aber weil sie sich selbst nicht mehr ganz so wichtig nehmen, tun sie Dinge, um anderen eine Freude zu machen. Und das freut den Papa so unglaublich und das stärkt das Miteinander so unglaublich und das produziert so ein Familiengefühl und das verändert Leben so unglaublich, dass es die Frage aufwirft, sind wir das? Bist du das? Wenn du über Kirche, wenn du über mittendrin als eine Optionsgemeinschaft nachdenkst, ich gehe hin, wenn es mir zeitlich und terminlich und gefühlsmäßig passt und nehme mit, was ich kriegen kann, oder auch nicht, dann entspricht das nicht unbedingt dem Konzept von Familie und nicht unbedingt der Vorstellung von Jesus, wenn er an seine neue Familie, die Kirche, denkt. Und die Frage, sind wir das? Bist du das? Wenn nicht, könnte sein, dass Jesus bei dir noch in einer der beiden Kategorien steckt. Der ist nicht ganz bei Verstand oder der ist irgendwie krank. Innerhalb einer Familie, wer bei uns zu Hause reinguckt in die Familie, da wird ganz schnell sichtbar, welche Beziehungen die einzelnen Familienmitglieder zueinander haben. Und Jesus nimmt hier diesen Familienbegriff und wendet ihn auf die Kirche an. Eine Familie ist keine Ansammlung von Individuen, die sich zeitweise mal im gleichen Raum aufhalten und einige gemeinsame Interessen haben. Das ist nicht Familie. Wenn das so ist, dann ist unsere gemeinsame Basis unser Egoismus. Ich komme, solange es mir was bringt. Aber nicht unsere gemeinsame Sorge umeinander. Und nicht die gemeinsame Liebe, die Jesus uns gezeigt hat. Und diese Sorge umeinander und die Liebe füreinander, die wächst, je mehr wir verstehen, wie Gott für uns sorgt. Und wie viel er uns liebt. Ich sage euch, nein, ich bin nicht von allem begeistert, was in Familie so läuft. Aber ich bin da zu Hause und ihr könnt auf mich zählen. Das ist meine Verantwortung für unsere Familie. Auch wenn ich manchmal lieber weglaufen würde. Ich kann mich da nicht rausziehen. Und da sagt Jesus, so stelle ich mir Kirche vor. So stellt sich Jesus mittendrin vor. Und diese Hingabe und diese Verbindlichkeit, die kosten teilweise richtig was. Aber sie gibt auch total viel. Es braucht Beziehung und es braucht Zeit und die entstehen nicht von alleine, sondern die müssen gemeinsam entwickelt und gepflegt und eingeübt werden. Und wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, dann passieren interessanterweise verschiedene Dinge. Wir lernen voneinander. Und dann merken wir, wir profitieren ja total voneinander. Und unser Horizont erweitert sich. Aber dafür müssen wir es nicht nur durchdenken, sondern tun. Und das sagt Jesus. Und er sagt, so stelle ich mir meine Familie, so stelle ich mir meine Kirche vor. Und so möchte ich sicherstellen, dass niemand alleine ist. Ich kann nicht mehr leiblich für alle da sein, aber dafür gibt es meine Familie. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Fragt mal Kinder, was Familie für sie ausmacht. Ich habe mal versucht, was mir in den Kopf kam, was Kinder wahrscheinlich sagen würden. Was macht Familie aus? Und ich könnte mir vorstellen, es kommt zusammen spielen, zusammen toben, sich drücken, lachen, getröstet werden, essen, Urlaub, zuhören, füreinander da sein. Es ist jemand da, wenn ich krank bin. Das sind diese Kategorien Wärme und Geborgenheit und Schutz. Und Wachstum, Konflikte miteinander angehen. Und so, sagt Jesus, stelle ich mir meine Familie in Potsdam vor. Jesus sagt, so stelle ich mir mittendrin vor. Und die Frage ist, sind wir das? Bist du das? Bist du dazu bereit? Menschen, die das bisher nicht erlebt haben, sollen das bei uns finden können. Und ich rede hier nicht nur von dem Gottesdienst, sondern ich rede von Familie. Gottesdienst ist Familienfeier, wo sonntags die Familie zusammenkommt und sich freut, dass wir uns sehen. Aber das ist nicht alles an Familie. Chris hat es eben erwähnt, die Kleingruppen ist ein Teil Familie. Kirche ist Familie. Ich möchte euch gerne einen Einblick in mein Herz geben. Und ich hoffe, ihr versteht, und könnt meine Motivation dahinter erkennen. Mich hat mittendrin in den letzten Monaten an einigen Stellen tatsächlich an unsere Familie zu Hause erinnert. Aber nicht so, wie Jesus es hier meint, sondern an eine Phase bei uns zu Hause, in der Nata und ich das Gefühl hatten, sind wir hier eigentlich Dienstboten für all die anderen, die hier noch so leben? Jeder stellt irgendwo so das dreckige Zeug hin, jeder geht von aus, die Handtücher sind gewaschen, jeder geht von aus. Manchmal gehe ich sonntags nach Hause, nachdem ich mitbekommen habe, wie mühsam es wieder war, Leute zu finden für Kollekte und Abendmahl und Begrüßung und ich möchte mich nicht so gerne festlegen. Und dann komme ich mir eher vor wie nach einem Stadionbesuch, wo sich ein paar Leute abgerannt haben und viele Zuschauer auf der Tribüne saßen und es Kaffee gab und man hinterher noch über den Trainer und über den Schiedsrichter schimpfen konnte. Und manche vielleicht sogar so sensibel sind, auf die Seite zu gehen, wenn die Techniker ihr Zeug nach vorne schleppen. Und ich habe mir gestern nochmal meine eigene Predigt zum Thema Frust mit der Arbeit durchdacht. Und ich musste gegen manchen Frust ankämpfen und ich möchte gerne, dass ihr das wisst. Und wir fragen uns im Leitungsteam und haben das am Freitagmorgen wieder diskutiert, wie können wir, die wir Familie sind, das ist ein von Jesus geschaffener Fakt, wir sind Familie, wie können wir das noch deutlicher füreinander werden? Wie können wir, die wir Familie sind, das noch deutlicher füreinander werden? Was bedeutet das? Was heißt das für Entscheidungen, die wir treffen? Und ich möchte gerne, dass ihr das mitnehmt. Bei Gesprächen zu Hause dieser Art hat sich immer das Kind angesprochen gefühlt, was sowieso schon am meisten gemacht hat. Und ich weiß, viele von euch bringen sich nach ihren Möglichkeiten ein. Bitte versteht mich hier richtig. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch ausbaufähig. Heute Morgen um 9 Uhr haben sich die Kinderzeitmitarbeiter im Büro getroffen, um die Kinderzeit zu planen. Ich war so begeistert. Total schön zu sehen. Vielleicht wusstest du das noch nicht, dass das noch ausbaufähig nach oben ist. Dann nimm das als Info und lass dir die Mailadressen auf der Rückseite, schau dir die an und guck, ob dich irgendwas anspricht in einem Bereich, wo du sagst, hier kann ich einen Beitrag für meine Familie noch leisten. Vielleicht wusstest du das auch alles schon und es ist dir egal, dann nimm das als Tritt in den Hintern von Jesus. Schöne Grüße. Vielleicht wusstest du das auch und du machst schon ganz viel, dann halt dir die Ohren zu. Danke. Und vielleicht kannst du gerade auch nicht. Und dann ist das in Ordnung so. Das ist Familie. Ich sage euch ein einziges Beispiel, exemplarisch. Bei dem Treffen am Mittwochabend für unseren Weihnachtsgottesdienst waren ausschließlich Leute anwesend, die bei Mittendrin arbeiten. Und ich habe eine einzige E-Mail bekommen, wir sind da an Weihnachten, können aber heute Abend nicht kommen. Und wir haben einfach überlegt, Weihnachten ist so eine große Chance, um von Gottes Familiengeschichte zu erzählen in unserer Stadt und seine Familie zu vergrößern. An Weihnachten gehen Menschen zur Kirche und wir können ihnen Kirche als Familie vorstellen. Und ich wünsche mir einfach, und deswegen erzähle ich euch das, dass das nicht nur das Anliegen derer ist, die hier ihr Geld verdienen, sondern eine Familienangelegenheit wird, ein Familienunternehmen. Und das ist einfach ein Beispiel, was ganz frisch ist, was auch noch viel Zeit hat, wo wir jetzt irgendwie nicht in Panik verfallen müssen. Aber ich wollte euch das einfach gerne mal teilen. Es geht nicht darum, dass Verbindlichkeit oder Mitarbeit unser ultimatives Ziel sind. Aber es ist ein Indikator, ob Kirche funktioniert als Familie und ob ich mich als Teil dieser Familie fühle. Und ich weiß, wir haben alle wirklich unglaublich viel zu tun. Und ich frage, ist es dann nicht umso wichtiger, dass wir uns in dieser Familie wieder erden und es irgendwie gemeinsam auch teilen? Und wir wollen da gerne euren Input haben. Wir ringen fast jeden Freitagmorgen im Leitungsteam mit diesen Fragen. Um unsere Motive, warum, welche Wege, wir brauchen Weisheit. Und ich hoffe, ihr versteht die Motivation dahinter. Und ich habe auch gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, wenn wir Dinge sagen oder tun, die nicht dazu führen, dass es sich wie Familie anfühlt. Dann ist das Schuld, unser Versagen. Aber so ist es in Familie, dass man sich auch vergibt. Und wir wollen das gerne sein, weil Jesus das von uns möchte. Und es ist kein Appell, weil Appelle, weiß ich, bei mir, die helfen gar nicht weiter. Aber ich glaube, dass Jesus das anspricht in diesem Moment, um die Herzen seiner Zuhörer zu verändern und aus ihren Herzen ihr Verhalten anzusprechen. Und es ist ganz wichtig zu sehen in diesem Text, Teil der Familie Gottes wird man nicht durch das Tun. Ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist unser Tun, an dem unsere Mitgliedschaft zu Gottes Familie deutlich, sichtbar, spürbar wird für andere, hier intern und auch nach außen. Spannend fand ich zu sehen, dass Jakobus, der Halbbruder von Jesus, schreibt in seinem Brief am Ende des Neuen Testaments ganz viel über das Tun und die Wichtigkeit des Tuns seines Glaubens. Er ist kurze Zeit nach diesem Gespräch hier Leiter der am schnellst wachsenden Gemeinde der damaligen Welt geworden, der Jerusalemer Gemeinde. Und ich frage mich, wie viel war dieser wichtige Moment im Leben von Jesus Initialzündung für ihn, um sein Denken über Familie zu verändern? Finde ich ganz spannend, dass er das so aufgeschrieben hat auch nachher. Ich möchte schließen mit einem Beispiel aus unserer Familie. Wir alle zu Hause lieben die Geschichte von C.S. Lewis, die Chroniken von Narnia. Ich weiß nicht, wie oft wir die geguckt und gelesen haben. Narnia, ein Land, in dem immer Winter, aber nie Weihnachten gefeiert wird. Bis Aslan, der Löwe, auftaucht. Mit seiner Anwesenheit fängt es an zu tauen. Es wird wärmer. Die Atmosphäre ändert sich. Jesus, für den Aslan bei Narnia ein Bild ist, steht hier auf und sagt, ich bin jetzt da. Ich, der König, der Löwe. Und damit kann eure eingefrorene oder abgekühlte Beziehung zu Gott wieder auftauen. Die Atmosphäre kann sich verändern. Und eure eventuell abgekühlte Beziehung zueinander kann wieder wärmer werden. Und ihr könnt Familie sein füreinander. Das ist möglich, weil Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, damit wir Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes werden können. Er hat alles weggenommen, was uns von Gott trennt. Und deswegen wird durch die Beziehung zu ihm auch eine neue Dimension von Beziehung miteinander möglich. Kirche als Familie. Und Gottes Eingreifen hört nicht bei unserer persönlichen Veränderung auf, sondern er macht aus uns ein Familienunternehmen, das Trost und Heilung und Gemeinschaft und Veränderung und Freiheit und gute Nachrichten in das Leben von Menschen bringt. Und kein Bereich in unserem Leben bleibt davon unberührt. Wenn du Single bist oder keine Familie mehr hast oder verwitwet bist oder aus anderen Gründen alleine bist, dann lass dir von Jesus zusagen, wenn du zu mir gehörst, bist du Teil der Familie, die wirklich zählt, weil der Bezugspunkt er ist. Er stiftet diese Gemeinschaft. Und wenn du Familie hast, willkommen. Ihr seid Teil der Familie Gottes, die wirklich zählt. Und wir brauchen uns gegenseitig. Ich bin so froh und dankbar, dass einige von euch in das Leben unserer Kids reingesprochen haben, Dinge gesagt haben, die wir nicht sagen konnten oder nicht sagen wollten, aber manche von euch haben das übernommen. Das ist Familie Gottes. Ich bin so froh, dass unsere Kids an manchen Punkten, manche Werte, manche Entscheidungen, was sind wirklich Ziele, was sind Entscheidungen, die Gott gefallen, dass sie die mit einigen von euch teilen konnten. Lasst uns gegenseitig Einblick geben in unsere Leben als Familie Gottes und durch Gottes Werte uns gegenseitig und unsere Familien und unsere Leben prägen. Das ist das Konzept, durch das Gott diese Welt und unsere Stadt und unsere Familien, und es wird immer kleiner, uns selbst verändern möchte. Und die Frage ist, sind wir das? Bist du das? Möchtest du das? Conny wird uns jetzt mit ihrem Team ein Lied vorspielen und ich möchte euch einladen, eine konkrete Sache, die Gott euch in den letzten Minuten deutlich gemacht hat. Einen Gehorsamsschritt, einen Entschluss, von dem ihr denkt, das war ein Impuls von Gott. Haltet den fest und setzt ihn um. Wer Gottes Willen hört und tut, das sind meine Geschwister, sagt Jesus. Und ich bin so gespannt, wie wir das gemeinsam erleben werden. Amen.